Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid im Hörfenster bei Radio X, wie es gerade auch im Programm angekündigt wurde. Heute wieder mit der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt, unsere Januarsendung. Ich bin heute alleine hier, die Ingrid Ahrens-Kalidis, mit der ich zusammen die Sendung machen wollte, sollte, die ist kurzfristig krank geworden, hat mir gestern Abend eine E-Mail geschickt, sie hat Fieber, Halsschmerzen. Wenn sie zuhört, von hier aus gute Besserung. Ihr werdet also heute mit meiner Stimme Vorlieb nehmen müssen. Ich hoffe, es wird nicht zu eintönig, zu langweilig. Vielleicht sind die Themen interessant genug, um das andere zu überdecken. Was ich heute machen werde, ist ein Rückblick auf das Jahr 2014, für das ich euch alle noch alles Gute wünsche. Es darf man ja noch um diese Zeit knapp zu sagen, es ist ja auch schon wieder ein bisschen älter. Ja, also ein Rückblick auf 2014, was wir alles gemacht haben, welche Themen wir bearbeitet haben, und zum Ende der Sendung gibt es dann einen Ausblick auf das, was in diesem Jahr 2015 ansteht. Es sind sehr viele Themen, die uns auch im letzten Jahr und in den Jahren zuvor begleitet haben und noch weiter begleiten werden. Manchmal muss man eigentlich eher sagen, leider, aber es ist nun mal so, dass die Politik und auch die Gesellschaft doch etwas länger braucht, um, ja, wie soll ich sagen, ihre Verhaltensweisen zu ändern oder eben zur Einsicht zu kommen, dass wir manches einfach verändern müssen, anders werden muss. Ich fange heute mal an mit unserer Landwirtschaft. Da hatten wir im letzten Jahr 2014, auch schon im Jahr vorher, eine Kampagne Detox, unsere Gewässer war das früher, also entgiftet unsere Gewässer. Dieses Mal stand es mehr unter dem Gesichtspunkt Detox, entgiftet unsere Textilien. Ein Großteil der Welttextilproduktion, die findet ja im globalen Süden statt, hauptsächlich in Asien, da vor allem in China, aber auch zum Beispiel in Ländern wie in Mexiko. Gründe sind unter anderem eben auch, dass es dort billigere Arbeitskräfte gibt und die Umweltstandards dann doch auch sehr, sehr nieder sind, wesentlich niedriger wie bei uns. Bei der Textilproduktion kommt es auch zu einem hohen Einsatz von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien, was zu massiven Gewässerverschmutzungen führt. Die Ökosysteme werden täglich vergiftet, was insofern fatal ist, dass sie eben auch für Millionen Menschen Trinkwasser und Nahrung liefern. Eine Verantwortung bei dem Thema haben die westlichen Hersteller, die hauptsächlich ihre Waren oder viele ihrer Waren aus diesen oben genannten Regionen, Ländern beziehen. Allein in Deutschland sind es mehr als 800.000 Tonnen Textilien, die da jährlich eingeführt werden, beziehungsweise von dort produziert werden. Es ist auch für uns nicht ganz ohne, denn beim Waschen gelangen die Rückstände, die sich da in den Textilien befinden, eben auch noch in unsere Gewässer. Wir haben jetzt bei dieser Textilkampagne darauf gesetzt, dass die Textilproduktion sauber werden soll, dass es eine Auflistung der giftigen Chemikalien geben soll und dass das Ganze eben ersetzt werden soll durch durchaus vorhandene umweltfreundliche Alternativen. Es gibt da auch gute Beispiele dafür. Wer sich da weiter informieren möchte, kann das gerne machen. Auch das gilt auch für alle weiteren Themen, die ich heute bespreche. Ihr könnt da einiges drüber erfahren über unsere Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de oder eben auch www.greenpeace.de, eben unsere deutsche zentrale Internetseite aus Hamburg. Zu dem Thema, über das ich gerade gesprochen habe, Textilherstellung etc., haben wir auch verschiedene Ratgeber, die ihr auch über diese Internetseiten einsehen könnt oder anfordern. Es gibt einmal den Ratgeber Textilien im Supermarkt. Es gibt einen Ratgeber Textillabel unter der Detox-Lupe, also da werden dann die Labels nach diesen Detox-Standards getestet und untersucht. Und es gibt eine Kurzinfo, entgiftet unsere Kleidung. Da kann man sich über die verschiedenen Labels informieren, über die Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja, zu den Aktionen an Detox hatten wir Ende Januar eine Protestaktion vor dem Adidas-Geschäft auf der Zeil. Diese Aktion fand gleichzeitig in 34 anderen Städten in Deutschland statt. Und zwar forderten wir da eine giftfreie Textilproduktion. Beteiligt waren auch unsere Green Teams, also das sind unsere ganz Jungen, die Jüngsten bei uns. Hintergrund dessen ist, dass eben eine Studie zeigt, dass es hohe Werte an Giftstoffen in Kinderkleidung gibt, auch in diesen sogenannten Luxusmarken, wobei teuer in dem Fall nicht immer besser oder teurer nicht immer bedeutet besser zu sein beziehungsweise sauber zu sein. Auch da gibt es durchaus Missstände, die man aufdecken muss und auch beseitigen sollte. Durch die Kampagne wurden auch zahlreiche Textilhersteller davon überzeugt, dass sie sich auf eine Produktion ohne Risikochemikalien verpflichten sollten. Und das haben manche auch getan, dass sie eben bis 2020 ihre Verfahren umstellen und auch gucken, wie ihre Hersteller arbeiten und so weiter. Ein weiteres Thema im letzten Jahr war die Gentechnik. Hier ging es auch ganz explizit um die Zulassung des Genmaises 1507, also 1507. Es gab da in Brüssel im Rat für allgemeine Angelegenheiten eine Abstimmung über den Genmais und es gab da keine, wie das da heißt in dem Fachjargon, qualifizierte Mehrheit für oder gegen den Anbau zur Zulassung, also der Anbauzulassung. Von den 28 EU-Ländern, EU-Staaten haben 19 gegen den Genmais gestimmt, nur 5 hatten mit Ja entschieden, aber einen großen Einfluss hatte eben die Haltung der Bundesrepublik und da hat sich Deutschland auf Druck von Kanzlerin Merkel der Stimme enthalten. Und das, obwohl eben laut einer Greenpeace-Umfrage 88% der Befragten den Anbau von Genpflanzen und gegen die Zulassung von Genmais 1507 votiert haben. Der große Einfluss in Deutschland rührt eben daher, dass sie als bevölkerungsstarkes Land eben mehr Stimmgewicht haben wie die anderen Länder. Und somit war diese Enthaltung ja nicht neutral, wie man eigentlich vermuten könnte. Die EU-Kommission will diesen Genmais im Zweifel eben zulassen und Enthaltungen werden in dem Fall als Ja-Stimmen gewertet. Das Bundesamt für Naturschutz und unabhängige Forschungsinstitute warnen vor dem Genmais 1507, da die Folgeabschätzungen aufgrund unzureichender Daten nicht möglich ist, beziehungsweise eben strengere Sicherheitsvorkehrungen beim Anbau notwendig wären. Der Stand ist hier Februar 2014 und ich habe das jetzt mal eben so zitiert, wie das damals die Situation war. Anfang dieses Jahres kam dann noch erfreuliche Nachricht aus Brüssel. Und zwar können die EU-Staaten künftig leichter als bisher über ein Anbauverbot entscheiden bei genmanipulierten Pflanzen. Die entsprechende Richtlinie hat das EU-Parlament nach einem langen Tauziehen mit den EU-Staaten veröffentlicht oder beziehungsweise besser gesagt verabschiedet. Also künftig können Staaten dann ganz offen aus politischen Gründen den Anbau verweigern oder für eine Ablehnung plädieren. Den Anbau kann eben auch aus Umweltgründen erfolgen, was eigentlich lange in der Diskussion war, dass das abgelehnt werden sollte, das Anbauverbot aus Umweltgründen, was ja eigentlich ein bisschen grotesk scheint, aber ist wohl eben so. Wie gesagt, das hat sich jetzt eben geändert und gleichzeitig ist es eben so, dass der Martin Häusling, der für die Grünen im EU-Parlament sitzt und da Agrarsprecher ist, das Ganze als trojanisches Pferd bezeichnet hat. Die Tücke dabei ist eben, dass die Regelung eben kein einheitliches Vorgehen innerhalb der EU ermöglicht, sondern was eben jedes Land es für sich selber entscheiden kann. Und dadurch besteht natürlich die Gefahr, dass durch einen Transport von gentechnischem Material durch die EU-Länder eben auch Länder, die den Anbau verboten haben oder abgelehnt haben, dass die eben auch kontaminiert werden. Weiteres Thema war, dass eben die Geflügelwirtschaft im Februar dieses Jahr nach 14 Jahren angekündigt hat, dass sie wieder Gensoja an ihre Tiere verfüttern werden. Da entstand zunächst mal der Eindruck, als würde das die komplette Branche so darauf eingehen. Aber nachdem eben auch der Protest sich in der Bevölkerung gerührt hat, ich hatte das ja vorher schon mal erwähnt, bei der Zulassung vom Genmais 1507, dass eben die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gegen den Anbau von Genpflanzen ist oder auch für die Verwendung von Genpflanzen, haben sich dann einige Handelsketten wieder dazu, die haben angeboten, dass sie auf die Geflügelprodukte weiterhin die Fütterung ohne Gentechnik stattfinden soll. Ein bisschen ausschert aus dieser Geschichte auch McDonald's, die eben den Genburger lieben, wie unser Jörg Dörfeld, der da für die Landwirtschaft zuständig ist, seinen Artikel überschrieben hat. Und McDonald's lässt eben nach 13 Jahren wieder Genpflanzen an ihre Hähnchen verfüttern, die hauptsächlich mit Soja, also Gensoja, gefüttert werden. Da gab es dann im Februar, Ende November, einen Protest in insgesamt 44 Städten in Deutschland. Und wir waren hier in Frankfurt auch vor der McDonald's-Filiale auf der Zeil an der Konstablerwache und haben Kunden und Passanten über die Vorgehensweise von McDonald's informiert. Die Protestkarten, die wir da dabei hatten, die waren relativ schnell oder ziemlich schnell eigentlich vergriffen. Wir haben diese Karten dann an den Filialleiter da übergeben, der dann eben versprochen hat, dass er die an die Zentrale in München weiterleiten wird. Und ja, wir hoffen, dass McDonald's eben da auch entsprechend reagiert, wie viele andere eben auch. Was eben begründet wurde, das Ganze immer mit der Aussage, dass eben das Genmais billiger wäre, was insofern nicht stimmt, oder die Gensoja, die Genpflanzen für die Verfütterung billiger wären. Ein Gentechnik-freier Chickenburger zum Beispiel würde lediglich 1 Cent mehr in der Produktion kosten. Also das ist sicher ein Betrag, den auch jeder McDonald's-Kunde sicher bereit wäre zu zahlen, beziehungsweise es gar nicht ins Gewicht fallen würde. Eine weitere Aktion war im Mai. Anfang Mai haben wir, das war genauer gesagt am 10. Mai, am 11. Freiwilligentag vom Bürgerinstitut teilgenommen, die da jeden Tag so einen sogenannten Freiwilligentag veranstalten. Wir waren mit einem Projekt dabei, das überschrieben ist Haus und Schmaus für Wildbienen. Insgesamt hatten sich, also bei dem Freiwilligentag können sich Leute, die einmal im Jahr an dem Tag sich freiwillig engagieren wollen, melden und ein entsprechendes Projekt aussuchen, an dem sie teilnehmen wollen. Und insgesamt waren es 12 freiwillige Helferinnen und Helfer, die uns bei unserem Projekt unterstützt haben. Das Ganze wurde nach Absprache mit dem Grünflächenamt durchgeführt. Und zwar haben wir da an der Nibelungenallee in der Nähe von der Fachhochschule ein sogenanntes Insektenhotel aufgestellt. Es gibt Nistplätze für Insekten, sind da angebracht. Und haben da auf dem Grünstreifen, der doch recht karg ist eigentlich, jeder, der daran vorbeifährt, kann das sicher gut einschätzen, haben wir eine Mischung aus Wildgräsern und heimischen Wildblumen ausgestreut. Und das auch mal so ein bisschen uns angeguckt und das sah eigentlich insgesamt ganz gut aus. Und dieses Projekt mit den Bienen wird uns auch weiterhin begleiten. Wir werden an dem Thema dranbleiben, unabhängig von dem Insektenhotel, das wir da am Freiwilligen Tag aufgestellt haben. Eine weitere Aktion war dann am 10. Mai, auch am selben Tag, waren wir in Baumärkten der verschiedenen Bauketten, Bauhaus, Hornbach und Hohm. Und haben da uns die Pflanzen angeguckt, die zum Verkauf anbieten. Und haben wir dann Etiketten drauf angebracht. Achtung, Pestizide gefährden Bienen. Diese Aktion wurde auch in insgesamt 38 Städten in Deutschland durchgeführt. Also solche Aktionen bezeichnen wir immer als Gruppenaktionstag. Das heißt, die Gruppen in Deutschland melden sich, wer Zeit und ja auch Kapazitäten hat, sich an so einer Aktion zu beteiligen, macht er dann mit und führt die Aktion dann auch durch. Grund des Protests war die im April veröffentlichte Studie Giftiger Garten Eden. Und da wurden Pflanzen aus Baumärkten und Gartenzentren auf Pestizide überprüft. In 79% der Proben wurden Rückstände von Agrargiften gefunden, die zum Beispiel eben auch unsere Bienen und sicher auch andere Bestäuber krank machen. Über das Thema Bienen haben wir letztes Jahr auch schon mal eine ausführliche Radiosendung gemacht. Bei der Gelegenheit, wenn jemand mal Interesse hat, diese älteren Radiosendungen nachzuhören und sich nochmal darüber zu informieren, über die vorher genannte Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de könnt ihr auf der linken Seite, gibt es eine Leiste Wir bei Radio X, das anklicken und da haben wir ein Archiv der letzten Sendungen, die wir dann zusammengeschnitten haben, die Musik raus und eben die Wortbeiträge sind da alle enthalten. Also da gibt es auch zu diesen ganzen Sendungen immer einen Mitschnitt. Ja, also in diesen Pflanzen wurden dann eben auch 12 verschiedene Pestizide in einzelnen Proben gefunden und die Verbraucher servieren eben durch den Kauf der Pflanzen ihren Bienen in den Gärten neben attraktiven Blüten eben auch unbeabsichtigt gefährliche Chemikalien. Das ja auch zu teilweise, also jetzt nicht direkt in dem Gartenzusammenhang, aber in anderen Zusammenhängen darauf zurückgeführt wird, das massive Bienensterben, das man seit Jahren beobachten kann. Greenpeace hat dann die größten Baumärkte, Obi, Bauhaus, Tom, Hornbach und Hagebau gefragt, ob sie die bienengefährlichen Pestizide aus dem Sortiment nehmen wollen. Das Ergebnis war, und eben auch ein Verzicht auf Einsatz von Gift verlangt. Und das Ergebnis war, dass das Bauhaus, Obi, Tom und Hornbach haben dann diese gefährlichen Stoffe aus ihren Regalen entnommen. Das war jetzt weitestgehend das, was im Bereich der Landwirtschaft passiert ist im letzten Jahr. Ihr seht, ihr hört, habt gehört, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich da einzubringen, zu engagieren. Manchmal auch handwerklich. Wir sind immer ganz froh, wenn Leute es gibt, die dann irgendwas basteln, wobei wir viele bei uns doch auch recht begabt sind in der Hinsicht. Aber Unterstützung ist da immer ganz herzlich willkommen. Ja, die nächsten 2-3 Berichte muss ich jetzt leider vorlesen. Das hört sich etwas merkwürdig anhören. Aber wie gesagt, die Ingrid, die ist krank geworden und ich habe mir das jetzt eben von ihr ausgedruckt oder ich habe es ausgedruckt, was sie mir zugeschickt hat und werde es jetzt mal zum Besten geben. Nächste Thema, da geht es um die Meere, in dem eben gerade Ingrid Ahrens federführend bei uns ist. Und der Bericht ist vom Anfang Dezember, genauer vom 2. Dezember. Und ich fange jetzt doch mal an, Lesestunde. Im Rahmen einer Global Week of Action war die Meeresgruppe von Greenpeace Frankfurt am 22. November in der Innenstadt mit einem Infostand aktiv. Diese Aktion wurde vom 17. bis 22. November in insgesamt 20 Ländern durchgeführt bzw. unterstützt. Der Zeitpunkt der Aktion war besonders wichtig, da am 15. und 16. Dezember in Brüssel der Fischereiministerrat tagt und wie jedes Jahr die Fangquoten festlegt und vergeben werden. Wie konnte es nur so weit kommen, werden sich viele Menschen denken. Der Reichtum an Fisch in den unendlichen Weiten der Ozeane schien doch grenzenlos. Und doch haben wir nur wenige Jahrzehnte gebraucht, um mit monströsen Industriefangschiffen, die mit riesigen Schleppnetzen die Weltmeere plündern, den Fischbestand um bis zu 80% zu dezimieren. Auf ihren Raubzügen orten diese Fabrikschiffe große Schwärme per Echolot, Radar oder Hubschrauber. Mit kilometerlangen Leinen und gigantischen Netzen fangen sie in kurzer Zeit riesige Mengen Fisch. So wie der weltgrößte Thunfischfänger Alpatun Tres aus Spanien, der auf nur einer Fischreise bis zu 3000 Tonnen Fisch erbeuten und lagern kann. Vor allem die Fischgründe des Nordatlantiks und des Mittelmeers sind durch die gigantischen Schleppnetze, in denen 14 Jumbo-Sets problemlos Platz haben, inzwischen fast leer gefischt. Eine gigantische Verschwendung von Leben entsteht zusätzlich durch den Beifang, denn neben dem kommerziell verwertbaren Fisch verfangen sich in den Netzen auch Vögel, Jungfische, Schildkröten und sogar Haie und Wale. Tot oder schwer verletzt werden diese Tiere dann wieder über Bord geworfen. So werden weltweit jedes Jahr bis zu 30 Millionen Tonnen Leben achtlos verschwendet. Bei der Jagd nach Tieren, die auf dem Boden leben, darunter Scholle, Seezunge und Krabben, wird besonders viel Beifang erzeugt, da die Grundschleppnetze direkt über den Meeresboden gezogen werden. Sie nehmen dort alles mit, was wächst und krabbelt. Auch wunderschöne Korallen, die sich dort entwickelt haben, werden achtlos herausgerissen und später zerstört wieder ins Meer geworfen. Aber auch durch die Trieb- und Stellnetzfischerei kommt es zu unerwünschtem Beifang. So verheddern sich Schweinswale, die in Europa am stärksten bedrohte Walart, in den Netzen. Allein in der dänischen Stellnetzfischerei sterben pro Jahr über 5000 Schweinswale. Bei der Industriefischerei in der Nordsee werden zum Teil noch lebende Fische wie Sandaal und Sprotte zu Fischmehl und Fischöl verkocht. So werden jedes Jahr über 20 Millionen Tonnen Fisch als billiges Futter an Hühner und Schweine oder aber auch in der Aquakultur an Garnelen und Lachse verfüttert. Total schockierend ist die Tatsache, dass für die Ernährung von nur einem Kilogramm Lachs bis zu 4 Kilo Fischmehl oder Fischöl nötig sind. Mit dieser systematischen Vernichtung der Fischbestände setzen wir unsere eigene Zukunft aufs Spiel. Die von der EU vorgegebenen Fangquoten liegen weit über den Empfehlungen von Wissenschaftlern. Auch werden zerstörerische Fangquoten nicht verboten. Leider sind auch Fischereikontrollen auf See und in den Häfen zu selten und die Strafen bei Vergehen zu gering. Auf diese Weise unterstützt die Politik das kurzsichtige Verhalten und somit den kurzfristigen Profit der Fischindustrie. Denn bedauerlicherweise ist das Thema Nachhaltigkeit auch in internationalen Fischereien Management immer noch die Ausnahme. Die Leidtragenden dieser Fischereipolitik sind vor allem die Menschen, die Fisch als Grundnahrungsmittel benötigen. Das ist in erster Linie die Küstenbevölkerung ärmerer Länder, wie zum Beispiel in Westafrika. Auf diese Weise berauben die reichen Industrieländer die arme Bevölkerung, die auf diesen Fisch angewiesen ist. Greenpeace fordert daher eine gerechte Fangquotenverteilung. Greenpeace schaut nicht nur sehr genau auf die Fangquote, die sich in diesem Jahr verbindlich an die wissenschaftlichen Vorgaben halten muss, sondern auch auf die Vergabe an die kleinen handwerklichen Fischer. Dann weitere Forderung, eine ökologisch nachhaltige und sozialverträgliche Nutzung der Meere. Ein Netzwerk von großflächigen Meeresschutzgebieten, das 40% der Ozeane abdeckt. Und ein sofortiges Verbot für jegliche Art der Tiefseeausbeutung auf der hohen See. Soweit jetzt dieser Bericht. Wie gesagt, der wurde verfasst, bevor die Fischereiminister sich in Brüssel getroffen haben. Also eventuelle Ergebnisse waren da vielleicht schon vorweggenommen. Lässt sich alles recherchieren, war jetzt für mich in der Kürze der Zeit leider nicht mehr möglich. Wer eigentlich noch mit gutem Gewissen oder mit ruhigem Gewissen einen Fisch essen möchte, es gibt von uns einen Fischratgeber, der veröffentlicht wurde, den könnt ihr euch auch unter dieser bereits genannten Internetseite anschauen. Da stehen auch die Fischarten drin, die Fischarten, wie bedroht sie sind, wie ihr Bestand ist und so weiter und so fort. Und auch einige Informationen über Fangmethoden, Fanggebiete etc. Soweit das Thema Meere, wobei bei den Meeren eben auch noch die Arktis ein Thema wäre bzw. ist, was eben auch zum Klimaschutz gehört, zu dem wir später noch kommen. In der Arktis gibt es ja die Ölbohren. Gestern gab es eine erfreuliche Meldung aus Spanien, Fuerteventura, also erfreulich in Anführungszeichen. Die spanische Ölgesellschaft Repsol hatte da vor Lanzarote und Fuerteventura nach Öl gebohrt, bis in 3 Meter Tiefe und nichts gefunden. Da war es auch ein jahrelanges Gezerre darum, ob das stattfinden soll. Die spanische Regierung, die Zentralregierung war dafür, die Regionalregierung eigentlich dagegen. Gebohrt wurde trotzdem, wurde kein Öl gefunden, beziehungsweise das Gas, das gefunden wurde, scheint wohl nicht abbauwürdig in Form unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sein. Es wurde also jetzt eingestellt. Ob das jetzt erfreulich ist, erfreulich ja in der Form, dass es eben nicht weitergesucht wird und eben gebohrt wurde vorher trotzdem. Auch da war Greenpeace international mit Protestboden vor Ort und gut, das zum Thema Tiefseebohrungen. Nächstes Thema ist unsere Wald-AG. Da habe ich auch nur zwei kurze schriftliche Berichte vorliegen, denn die Andrea Rohr, die das bei uns macht, die hatte da keine Zeit zu kommen. Ein Thema der letzten Jahre war bei uns ja immer der Buchenwaldschutz im Spessart. Da wurden in den zurückliegenden Jahren wurden Kartierungen vorgenommen in den einzelnen Bereichen, Gebieten. Da wurden die Buchen kartiert, ihr Vorkommen, Alter, Wuchs und so weiter. Letztes Jahr, 2014, gab es diese Kartierungen nicht. Da hat sich Greenpeace dann eher auf dem politischen Feld bewegt. Und zwar hat sich Greenpeace im September mit den Lokalpolitikern aus dem Spessart zusammengesetzt, um über das Thema Schutzgebiet zu sprechen. Also dass die Einrichtung eines Schutzgebietes beim Buchenwaldschutz im Spessart eben durchgeführt werden soll. Es gab dann eine positive Rückmeldung, Resonanz der Politiker und die lokale Politik ist bereit, eine von Greenpeace vorgeschlagene mögliche Machbarkeitsstudie für ein Schutzgebiet zu unterstützen. Und da warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt eben die kurzen Berichte von der Andrea. Geschrieben im Juni, beziehungsweise das andere bereits im April, der spätere, also im Juni fange ich mal an. Im Jahr 2012 wurde das brasilianische Waldgesetz, Código Florestal, auf Druck der einflussreichen Agrarlobby reformiert. Es geht auch um den Schutz des Amazonaswaldes in Brasilien. Dabei wurde unter anderem die illegale Rodung von Wald vor dem Jahr 2008 amnestiert und der strikte Schutz von Rodung von Waldflächen auf Hängen, Hügelkuppen und an Flussufern aufgehoben. Seitdem ist die Entwaldung in Brasilien wieder stark angestiegen, nachdem sie bereits einige Zeit abgebremst war. Doch damit ist es nicht genug. Weitere gesetzliche Veränderungen bedrohen den Amazonaswald, eine Verfassungsänderung sowie die Reform des Bergbaugesetzes. Während letzteres den Abbau von Bodenschätzen auch in Schutzgebieten ermöglichen soll, ist mit ersterem geplant, die Entscheidung über Schutzgebiete und indigene Territorien von der Regierung auf das von der Agrar-, Bergbau- und Energielobby dominierte Parlament zu verlagern. Auch bereits existierende Schutzgebiete wären davon betroffen. Und die Chancen, dass diese Änderungen durchkommen, stehen nicht schlecht, denn für die brasilianische Regierung haben wirtschaftliche Interessen eindeutig Vorrang vor Umwelt und Natur. Neben der Bedrohung durch die Agrarwirtschaft, vor allem durch den Abbau von durch den Anbau von gentechnisch veränderten Soja für den Viehfutterexport, der Rinderzucht und zunehmend auch fürs Palmöl, und dem Bergbau ist der Amazonaswald und die in und von ihm lebenden Indigenen und Tiere stark von etwas bedroht, was eigentlich gut geheißen werden sollte. Und zwar den Anbau der erneuerbaren Energien. Der steigende Energieverbrauch der Industrie soll durch den massiven Ausbau von Wasserkraft abgedeckt werden. Dafür müssen Tausende von Hektar Tropenwald abgeholzt und geflutet und Menschen umgesiedelt werden. Unzählige Tiere verlieren ihren Lebensraum. Der noch verbliebene Wald trocknet aufgrund des abgesenkten Grundwasserspiegels aus und ist so anfällig für Brände, was ja dann wieder CO2 freisetzt und so weiter. 7 Wasserkraftwerke mit insgesamt 18 Gigawatt hat Brasilien schon, mehrere hunderte sind geplant oder schon im Bau. Am Amazonas sowie seine Nebenflüssen. Am Xingu wird gerade am Belo Monte gebaut, der nach seiner Fertigstellung der drittgrößte Stausee der Welt sein wird. Und am Tapajos mitten in einem Nationalpark ist Gleiches geplant. Hier wie am Xingu stießen die Pläne auf erbitterten Widerstand der einheimischen Bevölkerung, der Kirche und von Nichtregierungsorganisationen. Die einseitige Ausrichtung auf die Steigerung des Wasserkraftanteils wird von Umweltschützern massiv kritisiert. Ein vielfältiges an Tropenwaldzerstörung könnte verhindert werden, würden ältere Wasserkraftwerke modernisiert und würde Brasilien Energiequellen nutzen, die es zur Genüge hat, Sonne und Wind, denn diese Potenziale bleiben bis dato ungenutzt. Soweit der Bericht zum Amazonas. Und jetzt habe ich noch einen Bericht für Head and Shoulders. Da ging es um eine Protestaktion, Infoaktion zur, von Procter & Gamble, deren Shampoo, zum Beispiel Head and Shoulders Shampoo, aber auch Spülmittel eben mit Palmöl versetzt werden. Und da wurde eben Procter & Gamble dazu aufgefordert, auf das in Zukunft zu verzichten. Und ein Erfolg in der Form ist eben, dass also bis zum Jahr 2020 will der Konzern seine Produktion dann vollständig ohne Palmöl bzw. Palmkernöl aus Regenwaldzerstörung herstellen. Procter & Gamble will jährlich darüber berichten und wir werden das auch in Zukunft weiter verfolgen. Ich erzähle euch jetzt noch etwas, was aus unserer Klima- und Energie-AG letztes Jahr passiert ist. Dann ein weites Feld, das wir bearbeitet haben, war die TTIP, war das Freihandelsabkommen zwischen der EU und USA. Beim Klima, Energie gab es eben im August, war das 23. August, eine Anti-Kohle-Kette gegen Braunkohle, und zwar so ein erster internationaler Protest in der Lausitz war das. Das sind 7500 Menschen aus 26 Nationen, haben eine Menschenkette durch die, Neiße, durch die Neiße an der Grenze zu Polen gebildet. Von uns oder beziehungsweise aus dem Rhein-Main-Gebiet waren insgesamt 50 Leute dort, auch von uns ziemlich viele. Und die Verbindung war eine 4 Kilometer lange Menschenkette, wie gesagt, durch die Neiße. Und da standen eben auch deutsche Kohlegegner Hand in Hand mit polnischen Kohlegegnern im Wasser der Neiße. Und diese Menschenkette ist wohl so ein symbolischer Akt für einen Anti-Kohle-Protest, der als, ja, wir hoffen, es zu einer internationalen Bewegung wird, denn die Braunkohle, jetzt auch nochmal eine erfreuliche Nachricht, die erneuerbaren Energien sind im letzten Jahr die größte Stromquelle gewesen, knapp vor der Braunkohle, was dann jetzt wiederum fatal ist, denn die Braunkohle ist natürlich die umweltschädlichste Form der Stromerzeugung und deshalb hoffen wir, dass diese Anti-Kohle-Kampagne oder der Protest auch Erfolg zeigen wird. Ausstieg aus der Kohle muss möglichst schnell gehen und der Ausbau der Erneuerbaren weiter fortschreiten, denn das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte in vielfacher Hinsicht. Weiteres Thema im letzten Jahr war auch wieder, wie seit Jahrzehnten, die Atomenergie. Wobei hier in Deutschland ja eben auch der Beginn der Arbeit dieser Endlagersuchkommission stattgefunden hat. Darüber hatte ich mich in der letzten Sendung ein ausführliches Interview mit dem Jochen Steif von ausgestrahlt, der das Ganze immer verfolgt, diese Verhandlungen. Das könnt ihr bei denen auf der Internetseite nachlesen, www.ausgestrahlt.de. Und es gab jetzt eben erst dieser Tage eine Nachricht, dass das Bundesverwaltungsgericht die Genehmigung für das Atomzwischenlager auf dem AKW Brunsbüttel für rechtswidrig erklärt hat. Und zwar, weil es nicht ausreichend geprüft worden sei, also ob das Lager sicher sei gegen Terroranschläge und zum Beispiel einen Absturz von einem Großflugzeug, zum Beispiel wie einem Airbus 380. Wobei man jetzt sagen muss, es ist keine Entscheidung in der Sache, ob das jetzt zulässig, sicher oder was auch immer ist, sondern es ging lediglich um die Frage der rechtlichen Prüfung. Dann, wie bereits gerade eben angedeutet, haben wir letztes Jahr recht ausführlich zum Thema TTIP, Freihandelsabkommen zwischen der EU und USA, gearbeitet, informiert, Infostände durchgeführt. Wir hatten hier 3 Radiosendungen zu dem Thema, könnt ihr auch, wie vorher schon gesagt, auf der Internetseite eventuell nachhören, wenn es interessiert. Da gibt es auch neuere Nachrichten in der Form, dass zum Beispiel eine Expertise von dem Professor Dr. Bross für die Hans-Böckler-Stiftung zu dem Ergebnis kommt, dass diese privaten Schiedsgerichte gegen das Grundgesetz, die ja in diesem Freihandelsabkommen heiß diskutiert werden, neben all diesen anderen Themen wie Umweltschutz, Arbeitsrecht, Datenschutz und so weiter, dass eben diese privaten Schiedsgerichte gegen das Grundgesetz verstoßen und mit den Prinzipien des Völkerrechts kollidieren. Nach seiner Einsicht wäre eine rechtskonforme Alternative in staatlich besetzte Schiedsgerichte. Im laufenden jetzt mal unabhängig von der Expertise, im laufenden Investor-Staatsschiedsverfahren von Vattenfall gegen die BRD wegen der Abschaltung der AKWs sind uns bisher Kosten in Höhe von 3,66 Millionen Euro entstanden, die für Rechtsanwälte, Gutachten, Übersetzungen und so weiter ausgegeben werden mussten. Also das Ganze zieht Kreise. Vattenfall verklagt ja die Bundesrepublik wegen dem Atomausstieg auf rund 4 Milliarden Euro Schadensersatz. Also es gibt dann eben auch Untersuchungen von unabhängigen Forschungsinstituten, vom unabhängigen Forschungsfolgenabschätzung in der Biotechnologie. Demnach senkt eben TTIP doch die Verbraucherschutzstandards deutlich ab. Gentechnisch veränderte Organismen könnten ohne in der EU vorgeschriebene Risikofolgenabschätzung auf europäischen Markt kommen. Grundlage für die Analyse war die Rechtslage in den USA und dem außerhandelnden Abkommen mit Kanada, CETA, das ja auch ein Thema ist. In der EU gilt ja immer noch dieses Vorsorgeprinzip, dass Vorzulassung der eine wissenschaftliche Risikobewertung erfolgen muss. Und in den USA können eben Genpflanzen auf den Markt kommen, wenn keine Risiken bekannt sind vor der Einführung. In der EU gibt es eine strikte Trennung zwischen der Lebensmittelbehörde, die macht die Risikoanalyse, und den politischen Gremien, die sind für die Zulassung zuständig, während in den USA die Bewertung und Zulassung ein Verwaltungsakt ist. Also da kommt einiges an Schwierigkeiten auf uns zu. Spannend war ja auch dieser Tage die Aussage von unserem Landwirtschaftsminister, der in einem Spiegel-Interview gesagt hat, wenn wir die Chancen eines freien Handels mit dem riesigen amerikanischen Markt nutzen wollen, können wir nicht mehr jede Wurst und jede Käse als Spezialität schützen. Da geht es auch um sowas wie den Schutz vom hessischen Appleboy. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe noch kurz zwei Termine. Und zwar am 8.2. gibt es eine Multivision-Show Naturwunder Erde von Markus Maute, der mit uns zusammenarbeitet. Am 8.2. 17 Uhr im Kulturzentrum Englische Kirche in Bad Homburg, Ferdinandsplatz. Am Samstag, 21.2. 19 Uhr im Bürgerhaus 3i Sprendlingen, Fichtestraße 50. Nähere Informationen bekommt ihr da unter www.markus-maute.de und auf unserer Internetseite. Und dann unser nächster Schnupperabend ist nicht am ersten Montag im Februar, sondern am 2. dieses Mal am 9. Februar, weil unsere Räume am 2. belegt sind. Ansonsten üblicherweise jeden ersten Montag im Monat 18 Uhr im Baumweg 10, wenn ihr mal bei uns mitarbeiten wollt.